Herzlich willkommen zur Episode 44 des Knowledge on Air Podcasts. Grüß dich, Ulrich.
Hallo, Simon.
Wir haben ja nach einer kleinen Pause mal wieder uns vorgenommen, heute aufzuzeichnen. Haben uns überlegt, worüber könnte man sprechen. Man könnte natürlich über das omnipräsente Thema KI sprechen. Vielleicht streifen wir das auch an der einen oder anderen Stelle. Aber wir haben gesagt, wir wollen mal drüber sprechen, was aus unserer Sicht eigentlich gutes Wissensmanagement auszeichnet. Gerade in der KI-Zeit habe ich so das Gefühl, an manchen Stellen behaupten Leute, ja, wir brauchen eigentlich gar kein Wissensmanagement mehr. Wir haben jetzt KI, die KI regelt das alles. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ist eigentlich Wissensmanagement? Was ist vor allen Dingen auch gutes Wissensmanagement? Und ich denke, da macht es Sinn, mal drüber zu sprechen. Und ja, da haben wir ein paar Themen mitgebracht. Und ich glaube, du hast auch zum Einstieg gleich eine steile Hypothese mitgebracht. Also ich schieße dir mal den Ball rüber.
Ja, vielen Dank. Also ja, das ist so mein Verständnis. Das ist eine Zusammenfassung von all den Dingen, die ich in der jüngeren Vergangenheit so wahrgenommen habe an verschiedenen Kontexten. Ist jetzt aber auch nicht wirklich neu. Ich weiß, dass sowas sinngemäß schon mal der Paul Serren schon vor langer Zeit gesagt hat. Das hast du mir zumindest mal erzählt. Mhm. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also meine These lautet, wenn man wirklich gutes Wissensmanagement betreiben würde, dann bräuchte man das, was momentan der ganz, ganz große Hype im Wissensmanagement ist, nämlich Stafetten, Debriefings durchzuführen, Know-how-Transfer zu betreiben, dann wäre das gar nicht notwendig. Ja, und also ich habe ein interessantes Erlebnis noch letzte Woche gehabt, wo es auch so drum ging, ja, was sind denn so die wichtigen Themen oder was würde aus eurer Sicht ganz generell an wichtigen Aktivitäten im Kontext von Wissensmanagement erforderlich sein? Und dann gab es da zwar eine längere Auflistung von Begriffen und Themen, aber letztendlich war das alles im Prinzip, ging das um den Erhalt und die Sicherung und das Erfassen von Wissen, um diese relativ eingeschränkte thematische Bandbreite ging es da. Und dann habe ich in die Runde gefragt, ob denn jemanden die Bausteine des Wissensmanagements bewusst sind und ob die Leute die kennen, also Prob, Raub, Tomat. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich da auf doch relativ viel Ahnungslosigkeit gestoßen bin. Und also was ich mal, ohne da jetzt schon auf die Bausteine direkt einzugehen, denen schon gesagt habe, also bei all dem, was ihr nennt, das ist alles okay, aber was ich halt definitiv vermisse, und das ist ja eben auch Bestandteil bei Probst, Raub, Romhardt, das ist eben dieses Thema Generieren von Wissen, von neuem Wissen, ja, was überhaupt nicht bei denen im Fokus war, und vor allen Dingen der ganz große Klassiker, weil sonst ist alles nutzlos und sinnlos, ist es die Anwendung. Ja, also wenn man sich nur auf das Archivieren, ich sag's jetzt mal ganz platt, ja, wenn man sich nur auf das Archivieren konzentriert, alleine, dann entsteht für die Organisation, für die man das alles macht, kein besonders großer Mehrwert, wenn man das andere, was dann hinten folgen muss, sich selbst überlässt. Ja, und deswegen diese These, dass wenn man konsequent gutes Wissensmanagement macht, dass also es sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal eine Stafette oder ein Debriefing oder sowas bräuchte, aber vieles wäre schon erledigt in den Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten vorher. Ja, und dann wäre das in der Form, auch in dieser Hektik, in der das jetzt zum Teil auch betrieben wird, gar nicht nötig. Das also, ist die steile Hypothese.
So ein bisschen wie wenn man einem Studenten sagt, naja, wenn du die ganze Zeit während deines Studiums gut lernen würdest, hättest du keinen Stress vor der Prüfung. Ne? Ich meine, das
richtig,
ist ja auch so, dass man letztendlich sich dann damit beschäftigt, wenn die Prüfung halt ansteht.
Ja, und ich bin Kronzeuge für deine Aussage, weil ein Großteil meines Studiums ist leider so gelaufen. Und das Schlimme ist, wenn ich es mal wirklich konsequent so gemacht habe, ja, von Anfang an so. Ja, bei bestimmten Themen, da hatte ich echt Schiss vor, weil die so kompliziert und anspruchsvoll waren. Da war die Motivation da. Ab der ersten Vorlesung, ab der ersten Semesterwoche, da am Ball zu sein. Ja, und das ist halt tatsächlich so. Vollkommen richtig.
Ich fänd nochmal spannend, bevor wir in die Tiefe gehen,
ja.
Wenn man sowas sagt wie gut oder schlecht, hat man immer so die Tendenz, so schwarz und weiß zu malen, dass wir nochmal drüber sprechen, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, gutes Wissensmanagement. Ne? Man könnte ja sagen, so das Objekt Wissensmanagement an sich hat eine Qualität, so ähnlich wie ein gutes Haus oder ein gutes Buch. Man könnte aber auch ja die Frage stellen, gut für wen, wenn man jetzt sagt, Wissensmanagement in einem Wirtschaftsunternehmen und man sagt, jemand sieht den Zweck der Organisation oder des Unternehmens als möglichst viel Geld zu verdienen, ne? Dann könnte man irgendwie ein Wissensmanagement betreiben, was zwar gut für die Eigentümer ist, aber schlecht für die Mitarbeiter, die da drin arbeiten oder schlecht für die Kunden meinetwegen. Mhm. Also wie können wir das einkreisen? Wie wäre da deine Sicht auf diesen Begriff gut?
Also ich habe ja mir mal ein paar Gedanken genau darüber gemacht und wir hatten ja auch gestern das schon mal kurz angerissen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist gestern noch mal so unter der Dusche, hatte ich wieder mal so einen Heureka-Effekt, das heißt schon wieder mal, ich habe das jetzt auch nicht jeden Tag, aber da hatte ich mal wieder einen und da ist mir noch mal eine Sache bewusst geworden, das hat mich auch so ein bisschen schockiert, weil ich glaube, dadurch lässt sich das auch so ein bisschen aufklären, warum ich so an manchen Stellen über das, was da so unter Wissensmanagement läuft, verzweifle, weil ich den Fehler gemacht habe, das muss ich dann selbstkritisch eingestehen, und zwar diese Unterscheidung beim Wort Wissen. Wir hatten gestern schon drüber gesprochen, die englischsprachigen Kolleginnen und Kollegen, die haben es da leichter, weil das sind da zwei unterschiedliche Wörter, wenn es um das Verb und das Substantiv geht. Ne? Bei uns heißt beides Wissen. Und was für mich, wenn ich von Wissensmanagement spreche, dann geht es um das Verb Wissen, nämlich zu, in Anführungsstrichen, zu managen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieser, weil de facto ist es ja eine Aktivität, ein Prozess, diesen Prozess so zielführend für die jeweilige Organisation oder auch, wenn es ein persönliches Wissensmanagement ist, für das Individuum zu gestalten. Das ist für mich Wissensmanagement. Und ich verzweifle leicht, also jetzt mal so leicht in Anführungsstrichen gesprochen, immer an den Leuten, die unter Wissen das Substantiv verstehen und immer so, wenn man die auch reden hört, man könnte gerade meinen, die sprechen über ein Ding, ja, was man da so im Supermarkt kaufen kann und an der Theke wirst du dann gefragt, darf es noch ein bisschen mehr sein? Ja, so kommt mir das manchmal vor. Und das ist eher so dieser Ansatz, der sich halt sehr, sehr stark dann auch automatisch irgendwie, ist mein Eindruck, fokussiert auf dieses Bewahren, Sichern und Sammeln. Ja, Sammeln, Bewahren und Sichern. Ja, so, das ist so der Fokus. Bei den Leuten eher, ist so mein Eindruck, jetzt auch nicht pauschal, aber doch so eine sichtbare Tendenz für mich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und ich gehöre halt eher so zum Team Verb Wissen, nämlich, was mache ich da eigentlich, wenn als Individuum, wenn ich was weiß, was passiert da eigentlich genau und was sind die Rahmenbedingungen, die mich dabei unterstützen, möglichst gut zu wissen, sozusagen, ja, mit dem, also, dass das hinten gute Ergebnisse rauskommen, ja, weil das ist ja alles irgendwo mit einer Aufgabe verbunden, ja, wenn ich Wissen zum Einsatz bringe, also aus Jux und Dollerei, nur so mache ich es ja nicht, also ich habe immer irgendwo was vor, und will da ein Ergebnis haben, womit ich irgendwas anfange, was immer irgendwie einen Bedarf befriedigen muss und das ist eben das, was ich so für mich nochmal gestern so festgestellt habe, dass das, glaube ich, nicht gerade eine geringe Bedeutung hat, das so zu unterscheiden. Das ist so der erste Punkt. Ich bringe Max mal ganz kurz durch, weil ich mir das ja auch notiert habe. Daraus folgt dann für mich halt auch, dass man, und das ist also auch eine wichtige Erkenntnis für mich aus der betrieblichen Praxis, dass man ein klares, konsistentes Verständnis davon hat. Ja, also in einer Organisation, wenn ich Wissensmanagement für mich persönlich betreibe, ist es kein Thema, aber wenn ich in einer Organisation mit anderen Menschen zusammenarbeite, dann sollten wir halt ein gemeinsames, ein konsistentes Verständnis davon haben, was Wissen das Substantiv als auch das Verb bedeuten, wie es funktioniert und auch die Gesetzmäßigkeiten, dass wir da einen Konsens drüber haben. Ja, damit wir da auch dann auf dieser Basis erfolgreich zusammenarbeiten können. Ich bin ja eigentlich studierter Ingenieur, habe mal Maschinenbau studiert und für mich ist das so ganz klar, das sind wie die Gesetze der Mechanik oder Thermodynamik, ja, die Grundlage sind und dann können wir alle Ingenieure, wenn wir da in unserem Konstruktionsbüro arbeiten und dann haben wir die gleiche Basis, mit der wir da arbeiten, ja, und sind dann auch anschlussfähig und so weiter und so fort. Das steckt da als Gedanke dahinter. Dann auch die Mitglieder in der Organisation für entsprechend ihrer jeweiligen Funktion mit diesem Verständnis vertraut machen, ja, was dieser Wissensmanagement-Kern an Personen hat, das auch in die Organisation zu tragen, da auch entsprechend in der Kommunikation bei den jeweiligen Zielgruppen anschlussfähig zu sein. Dann ganz wichtig für mich, was gutes Wissensmanagement betrifft, vorausschauendes Handeln, denn viele der Aktivitäten im Wissensmanagement erlauben entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt Quick Wins. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Briefings und Wissensstaffetten so erfolgreich sind, weil das relativ kurzfristig und geht und schnell umsetzbar ist. Es gibt aber so viele andere Dinge, die aus meiner Sicht mindestens genauso wertvoll, wenn nicht sogar noch wertvoller für ein Unternehmen sind, für eine Organisation sind, die brauchen aber Vorlaufzeit. Ich kann mich noch daran erinnern, aus meiner Zeit bei der NBW, da hatten wir aus der ersten Wissensbilanz von 2005, hatten wir ein Thema, da ging es um die Etablierung eines neuen Studiengangs und das Ziel ist natürlich dann, diese Absolventen rekrutieren zu können, ne? Und von der Erkenntnis, dass es da einen neuen Studiengang braucht, der nicht vorhanden war, bis dahin, dass dann erste Absolventen die entsprechende Hochschule verlassen haben, da dauert der ganze Spaß locker mal 6 Jahre. Ja? Und das ist bei vielen anderen Themen halt auch so, dass es nicht von jetzt auf gleich geht. Das ist eben noch so ein wichtiger Aspekt an der Stelle gewesen. Und es braucht klare Verantwortlichkeiten aus meiner Sicht. Ja, wenn man das sich selbst überlässt, und das kann man bei bestimmten anderen Rollen, die schon existieren, gegebenenfalls, kann man das noch mit integrieren. Oder, also für mich ist so ein Knackpunkt gerade bei Organisationen, die stark von Wissensarbeit abhängig sind, also die wirklich schon anspruchsvollere Tätigkeiten eben in ihrer Organisation vollziehen, da bietet es sich eigentlich an, mit einem Konstrukt wie einer Expertenlaufbahn zu arbeiten. Und wenn man das vorhat oder wenn man das schon hat, dann ist es genau der richtige Hebel, an der Stelle anzusetzen und dort auch die Verantwortlichkeiten für das Wissensmanagement, nämlich das Wissensmanagement für die jeweilige Fachdomäne, da quasi zu integrieren. Das war so das, was mir so alles eingefallen ist. Ich habe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das waren so die Gedanken, die ich damals hatte, wie ich mir da das alles nochmal so vergegenwärtigt habe, nachdem wir da schon mal, glaube vor einem Monat schon mal drüber gesprochen haben.
Ja, ich habe mir zu den einzelnen Punkten ein paar Notizen gemacht, die würde ich vielleicht beisteuern. Also erster Punkt war ja dieses Wissen groß und Wissen klein geschrieben. Ich finde diese Sichtweise Wissen als Objekt und Wissen als Fluss oder Wissen als Prozess, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Das nutzen viele nicht, ne, weil das finde ich für mich eigentlich genauso diesen Unterschied macht. Ne? Natürlich kann man irgendwie versuchen, Wissen, wenn es sich jetzt nicht allzu schnell ändert, irgendwie als Objekt festzuhalten in einem Buch, in einem Paper, in einem Dokument, in der Wiki-Seite. Aber man ist halt wieder bei den alten Griechen, wo man sagen kann, ich weiß, dass ich nicht weiß. Also das heißt, mit jeder neuen Erkenntnis, die kommt, ist vielleicht das veraltet, was ich mir aufgeschrieben habe. Und wenn Carsten jetzt hier wäre, der hat immer den schönen Spruch, Wissensmanagement ist die fallweise Balancierung von Wissenskommunikation und Wissensdokumentation, was ja eigentlich so eine Kurzform von dem Hansen et al. What's your strategy for managing knowledge ist und Personalisierungs- und Kodifizierungsstrategie. Man im jeweiligen Fall sagt, ist denn das was jetzt viele Leute von der Stange immer wieder gleich brauchen, das Wissen, dann lohnt sich das mal aufzuschreiben. Nur so, was weiß ich, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist, macht Sinn, in die Wikipedia zu schreiben, weil das ändert sich nicht so oft und es macht keinen Sinn, jedes Mal einen Experten anzurufen und zu fragen, was ist gerade die Hauptstadt von Frankreich. Umgekehrt, wie ist aktuell die Lage in der Straße von Hormuz, das kann sich ja im Stundentakt irgendwie ändern, ne? Und da ist es dann letztendlich anders. Und letztendlich sind wir da wieder bei Nonaka und der Seki-Spirale. Würden jetzt auch viele sagen, ja gut, Nonaka hat die ja widerrufen, weil sie einen so ein bisschen in die falsche Richtung schubst. Ne? Er hat sich ja das selber kritisiert und gesagt, die soll nicht bedeuten, dass wir irgendwie alles Wissen aufschreiben sollen, was auch gar nicht geht. Ne? So stilles, tacites Wissen kann man gar nicht aufschreiben. Aber letztendlich glaube ich, diese Übergänge, vielleicht macht man mal eine Variante von der Seki-Spirale, wo man auch dieses Wissen großgeschrieben eher bei den Externalitäten und Wissen kleingeschrieben eher bei den, da wo man sozusagen was verinnerlicht hat, dann mit dazu schreibt, um das nochmal zu verdeutlichen, ne? dass man beides braucht.
Ja, also ich glaube, also was halt schon einen großen Unterschied macht für mich ist eben, wenn man, also das Wissen großgeschrieben, wenn man sich darauf fokussiert, Ich habe da halt so ein Störgefühl, bei dem Ansatz dreht sich ja alles um das Archivieren und dann wird stillschweigend vorausgesetzt, dass dann alles drumherum in der Anwendung, in der Nutzung und so weiter und so fort in Anführungsstrichen von selbst läuft. Ja? Und bei dem Ansatz, wenn wir von dem Verb sprechen, von dem Prozess, ja, dann ist das, was da großgeschrieben wurde, ein wichtiger Voraussetzungsfaktor, den man natürlich braucht im Rahmen des Prozesses, aber das sind halt auch noch andere. Ja? Und die, wenn man sich eben zu sehr auf dieses Dokumentieren, Archivieren beschränkt, die werden da tendenziell eher ausgeblendet und werden als selbstverständlich angesehen. Also, dass Experten in einer Fachdomäne, wenn sie einen Text lesen aus dieser Fachdomäne, den einheitlich interpretieren, das ist nicht Gott gegeben. Ich habe das selber erlebt. Und ich habe in sehr wissensintensiven, ich habe mit Organisationen oder in Organisationen Wissensmanagement gemacht, die war zu 90% mit Wissensarbeitern besetzt. Und ab einer bestimmten Größenordnung spätestens ist es dann so, dass es da halt einfach dazu kommt, dass wenn man da nicht das im Blick hat, und nicht gegensteuert, dann läuft das aus dem Ruder. Und in der Organisation, die ich jetzt gerade vor meinem geistigen Auge habe, wo ich da gearbeitet habe, mal ein paar Jahre, die haben das eingefangen, indem sie eine Akademie gebildet haben oder gegründet haben und die so ausgerichtet haben, dass man dafür sorgt, dass all die Leute, die da in dieser nicht gerade kleinen wissensarbeitsintensiven Organisationen arbeiten, dass die alle das gleiche Verständnis haben. Sicherlich hat da keiner direkt im Hinterkopf gehabt, ja, damit die Texte alle einheitlich interpretieren, aber das war das Ergebnis, das war die Konsequenz daraus und deswegen hat es so gut funktioniert in dieser Organisation.
Also was mir da einfällt, ist, es gibt Extremfälle, wo man wirklich komplett mit der Dokumentation auskommt. Also ich nehme mal das Prinzip der Aktenmäßigkeit in einem Amt.
Ja.
Ne, so die Idee in einem Finanzamt oder sowas ist ja, dass du sagst, eine Sachbearbeiterin ist krank und man setzt eine andere vor eine Akte und es muss eigentlich, wie arbeite ich jetzt an deiner Steuererklärung zum Beispiel weiter, muss ich komplett aus dem Kontext ergeben, ohne dass ich mit der Person nochmal interagiere. Ne, und da kommt mir das mit dem Archivieren ein bisschen zu kurz, weil wenn ich Wissen dokumentiere, heißt es ja nicht automatisch, ich stecke das ins Archiv und so ein bisschen wie ein Fotoalbum, hol es irgendwann mal raus und schaue es an, ne, sondern ich versuche das Wissen in Form von, wie auch immer man das nennt, ich sage eigentlich am liebsten immer ein Dokument, weil das ist am einfachsten, manche sagen Informationen oder dokumentiertes Wissen oder so, ich versuche das so zu kodifizieren, dass jemand anderes was damit anfangen kann, ohne dass ich dazu noch einen extra Prozess brauche. Und das geht aber natürlich nicht in jedem Kontext. Ne? Also ich kann das nicht überall so stringent durchdokumentieren. Günter Dück hat immer gesagt, naja, mit so einer Tüte Maggi Bolognese-Suppe, klar hast du da vier Schritte hinten drauf und da kommt schon auch irgendeine Bolognese raus, aber du wirst halt damit nicht ein Sternekoch. Und umgekehrt, du kannst kein Kochbuch schreiben, was du jemandem verkaufst oder gibst und er dadurch sozusagen zum Sternekoch für Bolognese-Soße meinetwegen wird. Ne? Und sich da bewusst zu sein, das finde ich bei dem Wort vom Carsten mit diesem Fallweise ganz gut. Ne? Wo in der Organisation habe ich welchen Fall? Ne? Wo habe ich eher so diesen Finanzamtsfall und wo habe ich eher den Gourmet-Kochfall? Hilft auf jeden Fall schon mal so ein bisschen diesen Schieberegler zwischen Dokumentation und Kommunikation einstellen zu können.
Deswegen habe ich auch ganz bewusst vorhin von, also jetzt gerade eben von WissensarbeiterInnen gesprochen, denn du hast vollkommen recht. Ich unterscheide ja mal so grob immer zwischen wissensbasiert arbeiten, das ist im Zweifelsfall den Hof kehren, ja, sowas. Da gebe ich dir recht, das kann man wirklich gut dokumentieren oder mit einem Erklärvideo jemanden vermitteln, der nicht mal die Sprache beherrscht von demjenigen, der das Wissen teilen will, weil man es mit Bildern machen kann oder mit Filmen, mit bewegten Bildern. Dann gibt es die wissensintensive Arbeit, da wird es schon schwieriger. Und dann halt eben die Wissensarbeit. Und Beispiel Finanzamt, da ist es natürlich so, das ist so gnadenlos heftig geregelt alles. Ja, da hast du keine Freiheitsgrade, so gut wie. Ja, das ist, und du merkst es ja auch, deswegen kannst du ja, gibt es ja diese Steuererklärungssoftware, du kannst das alles in Software packen. Ja, dann sind wir schon wieder fast bei KI und Automatisierung und den ganzen Sachen. Das ist ein Kontext, da kann man das machen. Ja, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, vielen Dank für deinen Hinweis an der Stelle, den kannst du nicht pauschalieren. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, Bulettenbraten in irgendeiner Burgerkette, das ist hoch vereinheitlicht, standardisiert. Manchmal hat man das Gefühl, die Küchencrews da hinten, die verstehen sich nicht mal einfach von ihrer Muttersprache her. Und trotzdem kommt hinten der Burger in der Standardqualität halt raus, der gewünscht ist. Das ist eben, ist dem Umstand geschuldet, dass das repetitive Arbeit ist und man das halt auch relativ gut darstellen kann und die vor allen Dingen nicht kreativ sein müssen. Ganz entscheidender Punkt. Also wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht an der Stelle.
Und dann hatte ich noch überlegt zu dem vorausschauenden Handeln, du hast Stichwort Innovation gesagt. Ich finde es auch, dass ganz oft wird sozusagen Innovationsmanagement oder auch strategisches Management als was ganz anderes gesehen als Wissensmanagement. Nur man könnte, also ich würde sagen, auf diesem Kontinuum den Nord mit der Wissenstreppe aufmacht, operatives und strategisches Wissensmanagement wird meistens unter Wissensmanagement das Operative verstanden. Also dieses Dateninformationsende, wie ist unser SharePoint strukturiert, wo liegen eigentlich welche Dokumente, wie kommen wir mit der Informationsflut zurecht? Und ich finde, das Strategische ist eigentlich ganz selten adressiert und heißt vor allen Dingen auch in den Organisationen oft anders. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, was weiß ich, eine Strategie 2030 macht oder Kernkompetenzen festlegt oder sowas, würde ich sagen, das ist halt Hardcore-Wissensmanagement, aber dadurch, dass Wissensmanagement nicht im Namen vorkommt, wird es oft gar nicht in diese Schublade gesteckt. Und da finde ich, ich sage ja immer, eine Organisation kann nicht Wissensmanagement machen. Also jede Organisation geht so wie jeder Mensch irgendwie mit Wissensmanagement um, man muss mit dem Wissen um, also man muss das nicht einführen oder irgendwie muss Rollen haben oder eine Abteilung haben. Ich würde sagen, jede Organisation macht Wissensmanagement und auf der Stufe zu, ich mache gutes oder vielleicht sogar exzellentes Wissensmanagement sind halt die Stufen, dass ich dann die Dinge auch mal explizit benenne und sage, welche Rolle hat denn besonders mit Wissensmanagement zu tun oder wer ist übergreifend dafür verantwortlich. Ne? Ja. Aber es gibt, glaube ich, kein Unternehmen und keine Organisation, die nicht automatisch auch Wissensmanagement macht und nicht automatisch auch eine lernende Organisation ist.
Ja, da vielleicht ein Hinweis wieder mal von mir an der Stelle jetzt und diesen Hinweis habe ich, glaube ich, in jeder zweiten Episode gegeben. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich inzwischen seit 21 Jahren mit der Wissensbilanz Made in Germany arbeite und zwar wirklich kontinuierlich über verschiedene Firmen hinweg und hat sich einfach herausgestellt, dass es genau ein Instrument, das ist halt jetzt das, was ich am besten kenne. Es gibt viele andere sicherlich auch und also manche kenne ich auch, aber da habe ich keine praktische Erfahrung mit. Für mich ist aber die Wissensbilanz Made in Germany eben das Instrument, was das eben erlaubt. Ja, diese Verbindung zwischen Strategie, weil das ist der Input beim Wissensbilanzierungsprozess. Du schaust dir die allgemeine Strategie der Organisation an und schaust dann, wie sind eben diese, das nennt sich da halt Einflussfaktoren bei der Wissensbilanz, wie sind die entsprechend schon reif? Wie gut sind die, damit man diese mittel- bis langfristigen Ziele, eher mittelfristige Ziele eigentlich als Maßstab, wie sind diese Faktoren schon gut genug, um diese Ziele erreichen zu können? Und das ist eben auch dem Umstand geschuldet, dass man eben weiß, wenn man da was ändern will und einen Effekt haben will, dann braucht man einen gewissen Vorlauf, einen zeitlichen. Und das ist auch das, was viele Leute, die mit der Wissensbilanz Made in Germany arbeiten, immer so ein bisschen vergessen, beziehungsweise sich gar nicht bewusst sind. Die stellen nämlich bei der Analyse oder bei der Bewertung manchmal gar nicht die richtige Frage. Die bewerten das, was heute da ist, bezogen auf die heutigen Fragestellungen. Das ist aber eigentlich nicht die Idee von der Wissensbilanz Made in Germany. Du bewertest das, was du heute hast, im Hinblick auf deine mittelfristigen, in Klammern, strategischen Ziele. Ja, du guckst in die Zukunft. Du versuchst, die zu antizipieren und dich heute schon, also erstmal diese Analyse zu machen und heute zu identifizieren, dass es da perspektivisch eine Lücke gibt. Und wenn ich heute damit anfange, an der Lücke zu arbeiten, dann wird die nicht entstehen in der Zukunft. Das ist die Idee dahinter. Ja, und das ist der Zirkelschluss für mich zum Thema Strategie.
Wenn ich nochmal so ein bisschen eine Klammer rummache, alle deine Punkte, die du vorhin genannt hast, könnte man sagen, vielleicht die gute Botschaft ist, alle diese Punkte sind im Wissensmanagement-Standard ISO 30401 gecovert. Mhm. Also da hast du dieses, du brauchst eine Definition, musst wissen, wie ist das Verständnis, das müssen alle in der Organisation wissen, die Führungskräfte müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, es muss in Prozessen und damit in den Tätigkeiten verankert sein. Jetzt könnte man irgendwie sagen, naja gut, diesen Standard haben wir jetzt mittlerweile seit 8 Jahren, aber so richtig in die Praxis ist ähnlich wie mit den anderen Methoden, die wir erwähnt haben, ne? Sei es jetzt die Wissensbilanz oder Wissensstrategieprozesse, kommt das ja nicht so richtig. Ne? Da würde ich sagen, ist man eher unzufrieden, wenn man mal so einen Querschnitt nimmt von 100 Organisationen und guckt, wo wird es auch wirklich, wo werden gute Ideen auch wirklich gut umgesetzt. Ne? Und ich bin dann immer bei irgendwie Innovation ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Also warum begeben sich so wenige Organisationen auf die Reise, das, wovon wir glauben, dass es gut für sie wäre, auch wirklich zu gehen? Das ist was mich wirklich umtreibt. Und ich glaube, wie bei vielen Sachen, ist es ja nicht die Information, die mangelt. Ne? Also es sind ja schon tausende Bücher drüber geschrieben worden und Vorträge gehalten und so weiter. Aber trotzdem ist ja die Adoptionsrate bisher zumindest noch relativ homöopathisch.
Ja, das ist die Frage aller Fragen, die wir uns schon seit 20 Jahren, glaube ich, inzwischen stellen. Also ein Aspekt ist sicherlich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung her, weil ich habe es eigentlich bis jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, in den letzten, also seit 2000, wo ich wirklich Vollzeit Wissensmanagement gemacht habe in verschiedenen Firmen, eigentlich jedes Mal erlebt, dass es mindestens Phasen gegeben hat oder manchmal, also dann hat sich's ja wieder gebessert, aber es gab auch so Situationen, wo keine Besserung in Sicht war, dann habe ich auch die jeweilige Firma verlassen. Das ist das maßlose Unterschätzen. Ja, was wissen das? Also ich bin doch in die Schule gegangen, ich habe ein Prädikatsexamen gemacht und ich weiß doch, wie man mit Wissen umgeht. Das ist doch kein Hexenwerk, ja. So nach dem Motto, die wollen mich verarschen, hier was künstlich aufbauschen, was sowieso jeder kann und weiß, weil er so und so viele Jahre in die Schule gegangen ist und dann danach noch möglicherweise entweder eine Ausbildung gemacht hat oder eben an der Hochschule noch einen Abschluss gemacht hat. Das ist halt aus meiner Sicht einer der Gründe dafür. Ein weiterer ist halt, das hatte ich halt jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass also diese Weitsicht fehlt, deswegen habe ich das explizit da eingebaut, ja, also dieses Vorausschauen, dass man das nicht macht, dann brennt's, dann kommt plötzlich irgend so ein hochrangiger Mensch zu dir als Wissensmanager, sagt, hier, bei mir brennt's jetzt lichterloh, helf mir, ja, wir müssen das bis Ende nächster Woche geregelt haben, ja, wo ich halt auch nur sagen kann, ja, also ich glaube, ich kann leider nicht mit Hand auflegen, da das gab es in der Menschheitsgeschichte angeblich einmal, dass das jemand hinbekommen hat. Ich bin es nicht, ja, der das kann. Das war da musst du schon wieder vorsichtig sein, das zu sagen. Also am liebsten hätte ich dann, oder manchmal habe ich es auch mal gesagt, wie ich dann schon so innerlich gekündigt habe. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich habe es euch schon vor 2 Jahren gesagt. Oder aber ihr habt mir nicht zugehört. Und jetzt passiert's und jetzt sind wir halt auch nicht drauf vorbereitet. Weil das kostet natürlich. Und das ist der nächste kritische Punkt, ne? Wir haben ein Riesenproblem, diesen Return on Investment für Wissensmanagement darzustellen. Da gibt es ganz, ganz wenige Ansätze, wo das mal gelungen ist. Und dann hat es ja auch super funktioniert. Ich kann mich an Nils Landmann erinnern. Sagt der Name noch was?
Ja, vage, ja.
Der Ansatz, der war so richtig cool, einfach deswegen, weil die auf dieses innerbetriebliche Vorschlagswesen aufgesetzt haben. Und da musst du ja also so kenne ich zumindest aus den Firmen, wo ich gearbeitet habe, musst du ja ungefähr eine Quantifizierung dieses Verbesserungsvorschlages vornehmen. Und das haben die als Berechnungsgrundlage genommen. Und das, weil das ja so auch so ein etabliertes Bewertungssystem war, darauf aufzusetzen, das war richtig smart. Ja, und deswegen hat das damals so gut funktioniert. Das war aber frühe 2000er, das weiß ich noch. Da habe ich noch in Frankfurt gelebt. Und das war wirklich eine smarte Sache. Ich glaube, sie haben es bei FAG damals, bilde ich mir ein, eingeführt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dann noch großartig bei der Schaeffler-Übernahme dann aufrechterhalten worden ist. Aber da gab es das mal, ja. Ist eigentlich wirklich natürlich auch nur eingeschränkt anwendbar, aber da hat man zumindest mal das, was sowieso schon existiert hat, halt genutzt. Und in vielen Fällen wird einfach nur geguckt, ja, was kostet mich das im Jahr? Und wenn du dann halt nicht darstellen kannst, was das für Nutzen stiftet, ja, dann wird es schwierig. Also man kann das versuchen zu verbalisieren, man kann versuchen, die Alternativen aufzuzeigen, was passiert, wenn man es nicht macht, ja. Aber so richtig hart in Euro und Cent ist halt ganz schwierig.
Ja, ich würde auch sagen, das sollte gar nicht das Ziel sein. Also ich finde, wenn man jetzt sagt, mal so KM-Metrik, also wie misst man, es gibt ja viele Ansätze, die versucht haben und meiner Meinung nach alle gescheitert sind, irgendwie Wissen messbar zu machen. Ja, das heißt, ja. Keine Ahnung, was man da alles probiert hat, irgendwie. Wie viele Dokumente oder wie viel Bearbeitung oder wie viele Downloads oder wie viele Likes gibt es auf irgendwas. Ja. Und das ist ja letztendlich auch was so ein Manager wahrscheinlich gar nicht hinterm Ofen hervorlockt, sondern das, was ja eigentlich interessiert, ist, ob die Prozesskennzahlen von den wissensintensiven Aktivitäten, die ich unterstütze, ob die besser werden. Also ob, wenn ich jetzt in Forschung und Entwicklung bin, ob ich schneller und besser Produkte entwickle als der Wettbewerb oder wenn ich im Vertrieb bin, ob ich mehr Umsatz generiere im Vertrieb oder wenn ich im Serviceprozess meinetwegen bin, ob meine Kunden zufriedener sind. Das heißt, für mich wäre so ein Muster für gutes Wissensmanagement auch jetzt nicht zu versuchen, Wissen zu messen oder gar mit Euros zu bewerten, noch schlimmer, sondern eben zu schauen, auf welchen wissensintensiven Prozess wende ich das denn an und werden durch meine Maßnahmen dann die Kennzahlen dieses Prozesses besser.
Ja, aber jetzt muss ich leider eingrätschen, weil das ist meine praktische Erfahrung. Der Erfolg hat viele Väter, wie es so schön heißt. Ja, und der Misserfolg hat einen. Also, wenn was gut läuft, ja, und du sagst ja, das liegt daran, dass wir jetzt hier, keine Ahnung, Lessons learned am Ende von Projekten machen. Ja, nur so als Beispiel. Deswegen sind unsere Projekte jetzt besser geworden. Also in ihren Ergebnissen haben wir das Budget eingehalten, wir sind rechtzeitig fertig geworden, all diese Sachen. Das hat damit zu tun, dass wir jetzt konsequent Lessons Learned machen. Dann kannst du davon ausgehen, dass da noch zig andere um die Ecke kommen und sagen, Moment, wir haben aber auch noch, wir haben ein viel besseres Projektcontrolling gemacht jetzt.
Ja, klar.
Und also das ist das Problem, wenn es schlecht läuft, ja, ist so meine Erfahrung, dann, ja, hat halt das Wissensmanagement nicht professionell gearbeitet, dann will es keiner gewesen sein.
Ja, ja.
Ja. Also ja, da gut, muss man vorsichtig sein.
Das ist immer multifaktoriell,
genau. Ja,
das ist ganz klar. Das ist ganz klar, aber ich glaube schon, dass in so einer Organisation, also wenn du irgendwo was systematisch machst und wenn man bei dem Beispiel Lessons Learned bleibt, irgendwie Leute merken, aha, ich habe hier ein Projekt-Kickoff, waren Leute aus einem anderen Projekt dabei und die haben mir von Erfahrungen mit dem gleichen Kunden berichtet und deswegen habe ich Sachen anders gemacht. Und mein Projekt lief dann dadurch flüssiger, als ich das vielleicht mit dem Kunden vorher hatte oder so, oder mit der Technologie, glaube ich, setzt sich das unterschwellig schon im Bewusstsein fest. Ne? Also jetzt nicht, dass das so die, das Alleinseligmachende ist, aber es entsteht so eine Überzeugung, dass es gut ist, vielleicht am Ende vom Projekt mal einen Tag oder einen halben Tag auf so eine Reflexion zu spendieren.
Ja, und also das Entscheidende ist ja eigentlich, also das habe ich halt leider auch erlebt, dass es, wenn es gut läuft bei Wissensmanagement, das ist leider eher so ein Modethema, dann ist in der Boomphase, in der Hypephase braucht man es nicht und dann macht es auch keiner, da so mal den Erfolgsnachweis zu praktizieren und vorzubereiten. Hab's erlebt, dass ich regelrecht ausgebremst wurde oder dass ich nicht nur regelrecht, ich wurde ausgebremst, mir wurde es quasi verboten, da jetzt mir weiter Gedanken drüber zu machen, weil es läuft ja. Ja, das wäre jetzt vergeudete Arbeitszeit, ich soll mich um andere Sachen kümmern, hatte ich tatsächlich erlebt. Dann hat es einen Vorstandswechsel gegeben und der Nachfolger hatte ganz andere Ziele und dann standen wir blank da. Wir konnten nicht nachweisen, ob und was es gebracht hat. Ja. Und ich habe dann mal auf der Basis ja dann auch so einen fünfstufigen Prozess, das hört sich jetzt so, im Endeffekt sind es 5 Fragen, die man sich stellt und die man beim Start einer Wissensmanagement-Maßnahme, wenn man die konzipiert, die man sich, bevor man es startet, halt stellen sollte und auch schon während der Konzeption stellen sollte und das dann nachzuvollziehen. Also ich habe das dann mal so im Kontext von Wissensbilanzmaßnahmen, Maßnahmenmanagement genannt und damit würdest du mehr Transparenz schaffen, sage ich mal ganz vorsichtig. Der 5. Schritt ist dann wirklich so dieser mit dem Erfolg. Es gibt Fälle, da kann man sogar mit relativ harten KPIs was nachweisen, ist aber eher nicht die Regel. Aber bis zum 4. Schritt, das ist die Wirkung, dass mit der Maßnahme eine gewünschte Wirkung sichtbar wird. Ja, wenn man da mit vernünftigen, plausiblen Kausalketten arbeitet, damit kann man eigentlich auf jeden Fall arbeiten und da kann man auf jeden Fall hinkommen. Aber das führt jetzt zu weit. Wir kommen auch so ein bisschen, also nicht vom Thema ab, aber wir gehen viel stärker ins Detail, als wir das vorab besprochen haben. Aber ich finde es gut, dass wir da jetzt wirklich nochmal drüber reden. Diejenigen, die alle unsere Episoden gehört haben, die werden das eine oder andere auch wiedererkennen. Und da kann ich nur sagen, offensichtlich ist das alles ziemlich gut gealtert, was wir da schon vor 10 und mehr Jahren zum Teil schon erzählt haben, wenn ich so drüber nachdenke.
Mit KI ist es ja recht leicht möglich, jetzt mal die ganzen alten Episoden herzunehmen und da mal raus zu extrahieren, was wir irgendwann schon mal über gutes Wissensmanagement gesagt haben. Ich habe noch ein Thema mitgebracht. Mich treibt seit einer Weile um, dass ein Aspekt, warum wir im Bereich Wissensmanagement nicht so vorankommen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, ist einfach auch der Kenntnisstand über das Thema. Mhm. Ne, die Disziplin wird dieses Jahr 40 Jahre alt. In 10 Jahren, also 2036, geht der letzte Babyboomer in Ruhestand und ich tick so im Moment ein bisschen gedanklich in dem Modus, wie kriegen wir das denn hin in den nächsten 10 Jahren, die ganzen Erkenntnisse, die wir aus den 40 Jahren haben, einfach in die Breite zu tragen. Ja. Und da gehört eben auch dazu, dass es halt viel zu wenig Angebot meiner Meinung nach gibt, professionelle Wissensmanager auszubilden, ne, die all diese Sachen wissen und kennen und aus den verschiedenen Ansätzen sich ihre Dinge zusammenbauen können. Mhm. Also da will ich mal überlegen, wie man da so ein Angebot für den deutschsprachigen Markt schneidern kann. Und in dem Zuge ist ja mal interessant, sich anzugucken, was so alle anderen machen. Und ich nehme jetzt mal an so verschiedenen Certified Knowledge Manager Ausbildungen teil. Ne, die sind hauptsächlich im englischen Sprachraum, aber das KM-Institut, wo ich das jetzt, also erste Ding, was ich gemacht habe, war vom KM-Institut, die CKM-Ausbildung. Die machen eben 2-mal im Jahr, glaube ich, wenn es zustande kommt, das online und für die europäische Zeitzone, sodass man da eben bequem 9 bis 16 Uhr dran teilnehmen kann. Das habe ich vor letzte Woche habe ich das gemacht. Vielleicht so generell, damit man sich vorstellen kann, wie das abläuft. So vom Prozess fand ich das sehr professionell aufgezogen, so dieses ganze Vorher, Nachher, ne? Du meldest dich an, ziehst da deine Kreditkarte durch, kriegst gleich eine E-Mail mit einer Checkliste und Einladung in ein Lernsystem, wo du ewig viele Videos dir anschauen könntest, wenn du dann die Zeit dafür hättest und ein Vorab-Survey machen kannst und so weiter. Also das ist so, merkt man, dass die das jetzt nicht erst seit gestern machen. Dann ist es 4 Tage, also das finde ich auch schon mal ganz gut, ne? Dass man sagt, irgendwie, man vermittelt jetzt nicht die Idee, man kann Wissensmanagement in einem Nachmittagskurs lernen. Ne? Man lernt es auch nicht in 4 Tagen wahrscheinlich, aber es ist zumindest schon mal substanzieller, als wenn du sowas ganz Kurzes machst oder wenn du anbieten würdest, du hast jetzt irgendwie nur so ein Web-based Training, also 4 Tage, 9 bis 16 Uhr, Stunde Mittagspause. Dann ist es, weiß ich nicht, ob das amerikanisch ist, von der Lehrmethode würde ich sagen, ist es ziemlich klassisch, also so instructional, instructor-led learning, würde man wahrscheinlich sagen, ne? Irgendwie die, ich habe mal zusammengezählt, diese 4 Tage bestanden aus gut 400 Folien, also 100 Folien pro Tag, durch die du da durchgeführt wirst, am Nachmittag immer so eine Stunde Gruppenarbeit auf dem Whiteboard, wo man so ein bisschen untereinander dann noch sprechen kann, aber es ist schon ziemlich viel Content. Und das ist jetzt so ein bisschen die Brücke zu dem guten Wissensmanagement, weil natürlich jeder Anbieter da auch versucht sozusagen auszulegen, was aus seiner Sicht gutes Wissensmanagement ausmacht. Und im Rahmen von dem KM-Institut, die haben eben so 13 KM-Objectives, nennen die das, die sie in 3 Kategorien gegliedert haben. Und das bildet so den roten Faden durch die Tage. Ne, diese 3 übergeordneten Kategorien sind die aktuelle Situation, in der man sich befindet. Ne? Das erinnert so auch direkt an den Kontext in der ISO 30401, wo auch nur eines der KM-Objectives drin ist, nämlich der Call to Action. Also Simon Sinek würde sagen, always start with why. Was ist eigentlich das Warum? Warum du glaubst, dass in deiner Organisation Wissensmanagement eine Rolle spielt, und da legen sie sehr viel Wert drauf, dass das nicht irgendwie jetzt hergeleitet ist, ne? So ein bisschen spaßeshalber sagt er das so, jedes Wissensmanagement-Narrativ fängt an mit, oh, die Welt verändert sich die ganze Zeit und wir müssen schneller lernen und müssen uns anpassen und so weiter, ne, wo sie sagen, das interessiert halt in der Regel das Management nur bedingt, ne, sondern du musst halt gucken, was sind so die 1 bis 2 großen Narrative oder Geschichten oder Themen, die die Organisation gerade umtreibt, und wie baut man sich daraus so ein Call to Action, wie so ein Elevator-Pitch, ne? Das war dann auch eine Übung. So, dann der zweite Container, da sind 3 Ziele drin, den nennen sie Complications. Also was sind so die Barrieren vielleicht, mit denen man sich konfrontiert sehen könnte? Dass das Objective 2 ist, KM zu definieren. Also das passt gut zu deinem einen Punkt, ne? Irgendwie eine klare Definition zu haben, sowohl von Wissensmanagement als auch Wissen. Und da legen sie wiederum viel Wert drauf, dass die Definition nicht aus den Fachbegriffen des Wissensmanagements heraus formuliert sein muss. Ne? Also man hört ja oft so, was weiß ich, da gibt es ja Wissensmanagement-Modelle und Wissensmanagement-Methoden und überall kommt Wissensmanagement vor, ne? Sondern das soll nach Möglichkeit so formuliert sein, dass es eben sehr anschlussfähig an die Stakeholder und an die Zielgruppen in der Organisation ist. Also das war das Zweite. Das Dritte ist KM-Metrik. Ne, also da haben sie so eine Folie, steht ganz groß drauf, Focus on Results, ne? Das ist auch so ein bisschen American, aber halt so im Sinne von, ne, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie Dokumente zu zählen, sondern halt zu gucken, was ist da der Outcome am Ende, also was wird dadurch besser, ist die Mitarbeiterzufriedenheit besser, werden die Kunden besser, also was will man da eigentlich messen, und dann Own a KM Methodology in the Objective 4. Da geht es quasi darum, wie verankert man das in der Organisation, ne? Also wie gehst du eigentlich vor? Machst du ein Projekt? Machst du ein Programm? Hast du einen Wissensmanagement-Prozess? Brauchst du grünes Licht dafür? So, und dann die ganzen weiteren, die sind in der 3. Kategorie, das nennen sie Solutions. Also das ist sozusagen deine Baukiste, aus denen du dir dann deinen Ansatz zusammenbaust, dass das KM Objective 5 sind Quick Wins, die nennen sie dann auch KM Squirrels, also es gibt die KM Squirrels und die KM Bulls. Das sind die Squirrels, also die Eichhörnchen, sind sozusagen die kleinen Sachen, die man schnell machen kann und die ohne große Freigabe durch Management oder großes Budget einfach umsetzbar sind, ne, um auch als Wissensmanagement-Disziplin dir da eine Reputation zu erarbeiten, ne, dass du schon mal was Nützliches gemacht hast, um dann vielleicht auch für größere, also für die KM-Bulls, sozusagen ein Go zu bekommen, vielleicht Budget oder Ressource zu bekommen. Dann Objective 6 ist so ein Learning Plan aufzusetzen, also für all deine Handlungsfelder, Das haben sie von, was ist das, Knocko und Nick Milton oder so, dieses Learn before, Learn during, Learn after. Ne, also dass du sozusagen bei allem, was du machst, immer im Prozess auch lernst. Ne, du sagst jetzt, was weiß ich, wir testen mal Lessons Learned an drei Projekten und gucken dann vorher, ne, was ist so die beste Theorie, und dann macht man es und dann reflektiert man und dann entscheidet man, ob man es ausrollt oder nicht. Mhm. Ne, Objective 7 ist Create a Communications Plan, ne, wo es quasi darum geht, insbesondere die Führungskräfte, aber eben auch alle Mitarbeitenden abzuholen und sozusagen Commitment für Wissensmanagement als strategische Initiative zu bekommen. Also das fand ich ganz gut, dass man nicht sagt, da geht es jetzt so um klein, wie müsste eigentlich unser Wiki anders strukturiert sein, sondern was ist eigentlich die große Geschichte, warum Wissensmanagement für uns als Organisation dieses, nächstes und in 10 Jahren wichtig ist. Ne? Und dann eben in dem Objective 8 kommt dann so Transformational Change. Also wie kann man diese Veränderung dann auch managen? Da war jetzt nicht so viel Neues drin. Im Kern ging es da halt um Kotters 8-Schritte-Modell, was er mittlerweile auch schon 30 Jahre auf dem Buckel hat. Also da, gut, gibt es mittlerweile auch andere Dinge. Aber immerhin, ich fand die Story ganz gut, dass sozusagen Wissensmanagement dadurch, dass sich ständig immer sehr viel ändert und es neue Technologien und Ansätze gibt, vielleicht neue Methoden aufkommen, im Kern immer auch Change Management ist. Ne? Und das wird oft zumindest nicht so betont, dass dann wirklich auch systematisch Change Management rund um Wissensmanagement gemacht wird. Also
das stimmt.
War auch nicht okay. So, und dann kommt das dritte Ding, was natürlich auch getrademarkt ist, eine KM Solutions Matrix. Das ist halt im Kern so ähnlich, wie das es für die Balance Scorecard auch gibt, ne? Dass du halt systematisch aus Visionen und Zielen halt Maßnahmen und Handlungsfelder ableitest und dann da eben Ziele steckst und Zollgrößen steckst und die trackst. Na, da haben sie halt so ein Template dafür gemacht. Also ob man da jetzt einen Trademark draufkleben muss, weiß ich nicht. Aber es ist halt für die Leute, die da drin sind und das dann für ihre Organisation machen müssen, ist es ganz, hast du halt so ein Formular oder so eine Checkliste, von der du ausgehen kannst. Ja, und dann kommen noch die Objectives 10 bis 13. Also 10 ist dann die KM Bulls. Also da kommen dann so ein paar Beispiele für, was sind denn so große Dinge, ne, sowas wie Technologien einführen oder Wissenstransfer, Knowledge Retention Programme aufsetzen, ne, wenn du das Gefühl hast, dass halt ganz viel Wissen nur in Köpfen steckt. Also sind alles so Sachen, die sowohl von der Anzahl des Headcounts als auch vom Budget halt so mehrjährig vielleicht irgendwie hoch 5, 6, 7-stellig ist von den Projekten. Ne? Also da kommen eben so Beispiele. Fand ich jetzt, viele der Beispiele waren so ein bisschen alt. Also weiß ich nicht, dass zum Beispiel diese Google 20%-Zeit, die es eine ganze Weile schon nicht mehr gibt, hatten sie da drin als so ein Beispiel. Na, da merkt man, dass das halt auch, müssen wir auch von Jahr zu Jahr mal updaten und neue Beispiele rein. Aber das ist natürlich auch aufwendig bei sowas. Genau, dann KM Governance. Warte, dann auch gemerkt, der Instructor, der hat recht gern Geschichten erzählt. Dann kam er hinten so ein bisschen in Zeitnot. Also am vierten Tag ist dann auch die Gruppenarbeit Nachmittag ausgefallen. Also sonst hätte man die Folien nicht durchgekriegt und dann hätten die Leute die Sachen nicht gehabt, die sie für die Prüfung brauchen. Also da ging es dann nochmal um so Governance und eine Team-Charter, also wie ist so das tägliche Arbeiten? Hast du ein Sounding Board? Wie bist du an Vorstand oder an die Führungskräfte angekoppelt? Hast du ein regelmäßiges Budget? Also solche Themen waren in dem Objective 11. Objective 12 nannte sich Overcome Major Barriers. Ne, also da war nochmal so eine, weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, 8 oder 10 typische Barrieren, über die man stolpert. Ne? Das ist jetzt, wenn jemand diesen Zen European Guide to Good Practice kennt, da gibt es auch so ein Barrier-Kapitel. Das ist ähnlich, ne? Irgendwie so Zeitmangel und Ressourcenmangel und fehlendes Verständnis. Gut, und dann Objective 13 war eigentlich, das nannte sich The Way Forward, Get Started. Also das war einfach so ein Call to Action, jetzt nicht lang zu warten, sondern eben direkt loszulegen. Da hatte ich mir so, oder hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr, soll ich sagen, dass du über die 4 Tage schon ein bisschen mehr so einen Fahrplan entwickelst, wie du das als Organisation jetzt wirklich selber machst. Ne? Also so, was weiß ich, wenn du ISO 30401 machst, dann schreibst du ja so eine KM-Policy, ne, wo dann so Stück für Stück die Kontextanalyse und wer sind die Stakeholder und was wollen die eigentlich und was sind eigentlich die großen Schmerzpunkte. Ne? Das baust du ja so Stück für Stück auf und hast dann eigentlich eine KM-Richtlinie oder eine KM-Policy eben, die deinen Ansatz spezifiziert, die deine Handlungsfelder definiert, die sagt, wann ist unser nächster Audit- oder Review-Termin. Na, und damit hast du eigentlich schon so einen Fahrplan für die nächsten Jahre und das kam jetzt so aus den 4 Tagen nicht raus. Also das muss man sich so selber bauen, was dann natürlich immer ein gewisses Risiko hat, ne, dass man es nicht macht und viele Sachen dann versanden. Mhm. Und jetzt bei mir steht jetzt noch aus, ich muss natürlich, um das Zertifikat auch zu kriegen, eine Prüfung noch machen. Das ist so ganz klassisch Führerschein, Multiple Choice. Also es gibt, glaube ich, irgendwie einen Katalog mit 150 Fragen. Mhm. Und davon werden zufällig, glaube ich, 70 ausgewählt. Gut, aber heutzutage würde ich sagen, das macht man eh nicht selber, sondern das macht die KI. deswegen dürfte das kein großes Problem sein. Und du hast natürlich auch, das ist wieder dann so Verlängerung der Wertschöpfung und so, ne? Kriegst jetzt irgendwie E-Mails, was du als Anschlussausbildung machen kannst. Ne? Da gibt es dann Vertiefung in Communities of Practice und in Wissensmanagement und KI. Was ich noch spannend fand, vielleicht letzter Punkt, dass man so gemerkt hat, von welchen Methoden und Formaten die Fans sind. Ne? Also ich sage jetzt mal so ähnlich wie im deutschen Sprachraum, hatte Communities of Practice hat einen recht großen Raum eingenommen bei der Solutions Matrix. Lessons Learned und Best Practice sind sie, finde ich, tiefer reingegangen, als es hier oft gemacht wird. Also hier hört die Diskussion oft auf bei entweder Lessons Learned Workshop oder irgendwie Lessons Learned Datenbank. Ne? Und da war zumindest mal so diese ganze Unterscheidung, ne? Was unterscheidet eigentlich Lessons Learned von Best Practice, wie ist beides gekoppelt, wie sorge ich dafür, dass Erfahrungen aus einem Projekt auch an andere Standorte oder in andere Projekte transferiert werden. Ne? Das war ausführlicher, als ich es von hier kenne. Ja.
Da hätte ich eine kurze Zwischenfrage bei Best Practice. Geht es wirklich um Best Practice oder ist es de facto eigentlich Good Practice, worüber die gesprochen haben? Weil das ist mir ja jetzt in der letzten Zeit auch wieder heftigst aufgefallen und ich weiß nicht mehr, wer es war. Es ist schon ein paar Jahre her. Es war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, welcher Professor das war, mit dem ich mich da mal drüber unterhalten hat. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass ich den Begriff Best Practice falsch verwende.
Ja.
Und mir erklärt, wo der Unterschied ist. Und es hat mir sofort eingeleuchtet. Und jetzt ist die Frage, wie haben die das jetzt interpretiert, Best Practice?
Also ich würde so auf der Metaebene würde ich sagen, dass die, da wo du bei uns ganz oft auf Veranstaltungen sofort in so eine wissenschaftlich haarspalterische Diskussion und Definitionen kommst, sind die Amis da generell pragmatischer. Mhm. Also die haben es erstmal gar nicht differenziert.
Okay.
Das Beispiel, mit dem er es, glaube ich, eingeleitet hat, war, wenn du was weiß ich, einen Burger bei McDonald's kaufst oder zu einer Beratung wie McKinsey gehst oder so, dann willst du ja erstmal nicht, dass jetzt der Geschmack oder die Beratungsqualität davon abhängt, ob du irgendwie, oder auch Auto, haben sie auch ein Beispiel gehabt, ne? Ob du dein Ford in Malaysia bestellst oder in den USA oder in Deutschland, du erwartest, dass du immer die gleiche Qualität hast. Mhm. Ne? Und damit brauchst du Prozesse, die eben sicherstellen, dass egal aus welchem Werk jetzt dein konkretes Auto kommt oder dein Essen oder der Berater, dass die zumindest auf so einem Mindeststandard agieren. Ne? Und den könnte man jetzt als Best Practice oder Good Practice definieren. Na, ich weiß, dass im Projektmanagement, dass man davon auch abgegangen ist, dass man da nicht mehr von Best Practice spricht, weil ganz oft, na, das eine ist ja definiert als irgendwie eine Lösung oder ein Ansatz, der immer unter allen Umständen funktioniert. Ne? Und das andere ist dann eher so ein Ansatz, der meistens in den meisten Umständen funktioniert oder so. Ne? So
ein Bewährter,
also, genau.
Aber bei Best habe ich, also da einfach nochmal so eine andere Definition von Best Practice. Das ist das, was, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wer es war. Best setzt ein Ranking voraus. Also du musst Kriterien definieren, und also mit denen du eine gewisse Anzahl von Lösungen miteinander vergleichst und bewertest. Und der Spitzenreiter von diesen Lösungen, sagen wir mal, es sind 5, ja, der ist dann die Best Practice. So habe ich mir das damals, so ist es mir damals erklärt worden. Mhm. Ja, also das, und es ist halt so, es hängt immer davon ab, in welchem Kontext du unterwegs bist. Ne? Wenn du halt mit Leuten unter Umständen zusammen bist, die, also wie gesagt, so Autokäufer, denen ist das wurscht. Ja? Wenn du aber auch in einem Kontext unterwegs bist, wo du möglicherweise mit Wissenschaftlern und so weiter und so fort unterwegs bist und dann ist das, ich will nicht sagen reputationsgefährdend, aber da kann es dir halt passieren, dass die, ja. wenn du das durcheinander bringst und durcheinander würfelst, dass du da, dass da ein bisschen so deine Reputation schadet und du nicht so ganz ernst genommen wirst. Und ich finde es halt vor allen Dingen auch wirklich interessant, weil es grundsätzlich ist es für mich logisch und auch durchaus kann es wertvoll sein. Ist dann immer noch die Frage, wie aufwendig du diesen Bewertungsprozess machst, ja. Das kannst du in 20 Minuten realisieren. Wir müssen da jetzt uns nicht mit 20 Leuten den ganzen Nachmittag zusammensetzen, ne? Du überlegst dir 3-4 Kriterien am Anfang und dann machst du kurz die Bewertung, zack, 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 ja, und dann hast du dein Ranking. Und du kannst aber dann halt auch das besser argumentieren dann später. Ist vielleicht auch eine Frage der Situation, in der man es dann halt, wo es vielleicht klug ist, auch das ein bisschen begründen zu können, warum man jetzt die eine Lösung und nicht die, ja. die 4 anderen zur Anwendung bringt. Ne? Nur so als kleiner Sidekick sozusagen.
Ist halt vielleicht dann, also ist halt die Frage, ob man das so im Wording dann auseinanderzieht, ne? Und dann irgendwie das was Kleines nennt man dann Workhack oder bewährte Vorgehensweise und Best Practice nenne ich
es nur. Gut, kann man schon lassen. Es ist eine gute Praxis. Also auf Deutsch, wenn ich es übersetzen sollte, würde ich sagen, es ist eine bewährte Praxis. Ja. Also es zeigt, dass es funktioniert hat in der Vergangenheit und dass du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit es bei dir auch zur Anwendung bringen kannst und vergleichbare Resultate hast. Ja. ja? Aber es kann halt sein, dass es noch was Besseres gibt. Wir haben es nie analysiert. Das steckt so ein bisschen so drunter. Also im Deutschen wird die Sachen bewährt. Und das ist dann, das andere ist dann halt wirklich so die beste Lösung.
Man könnte es auch auf der Achse quasi subjektiv nach objektiv, ne? Wenn ich jetzt irgendwie, wenn du mich fragst,
genau.
Was ist dein Best Practice Podcast aufzunehmen, dann würde ich dir das erzählen und dann ist es halt sozusagen die beste Praxis, die ich kenne oder kann.
Richtig.
Und das heißt aber nicht, dass es weltweit der allerbeste Weg ist, wie man das jetzt tut und am effizientesten macht zum Beispiel.
Ja, aber ja, also du hast das bewusst nicht gemacht, dieses Ranking. Ja, aber da fließen dann so andere Aspekte rein. Du bist halt ein Profi an der Stelle, ja. Und das läuft dann alles so implizit ab. Da sind wir dann beim impliziten Wissen, Simon.
Ja.
Da läuft dann sehr viel implizit ab. Ja, und das ist vielleicht sogar ein super schönes Beispiel für Tacit Knowledge an der Stelle, wo das einfach nicht nötig ist, da sich so generell Gedanken darüber zu machen. Du hast verschiedene Sachen ausprobiert, ja, du machst es lang genug und wenn du sagst, das hat sich, also von den 3 oder 4 Wegen, wie man es machen kann, bevorzuge ich den, ja, dann kann man da schon vertrauen. Und wenn man dann noch, wenn man noch eins draufsetzen will, dann würde man halt dich nur fragen, wieso ausgerechnet das? Und dann sagst du 2-3 Sätze dazu und dann ist das mit der Best Practice auf jeden Fall auch geklärt. Ja,
und ja, man kann ja auch selber dann drauf kommen, ne? Ich meine, das ist immer die Gefahr, wenn man dann irgendwas mal irgendwie kann, man ist ja selber faul, dann macht man es halt so, gibt es so die ganzen Phrasen, ne? Macht es halt so, wie man es schon immer gemacht hat. Und da sich dann systematisch mal die Frage zu stellen, ist das eigentlich der beste Weg? Gibt es nicht andere Podcaster, die das noch viel besser oder anders machen?
Genau.
Gehört auch zum guten Wissensmanagement, immer nach Verbesserungen zu streben,
kontinuierlich. Ja, ne? Also sich hinterfragen. Ich meine, das ist, jetzt sind wir auf einer ganz anderen Ebene, das muss man mal vertagen, aber all das, was wir jetzt besprochen haben, ist organisational. Ja? Was bei dem Menschen, das zentrale Element, und du hattest das auch, ich glaube, gestern hattest du das in der Vorbesprechung auch genannt, da gibt es ja die rote und die blaue Fraktion.
Ja,
genau. Und da könntest du vielleicht nochmal kurz erläutern, was das ist. Und also die eine ist halt mehr so human-centric, ja. Und das ist für mich wirklich deswegen so wichtig, weil du musst dann den Menschen annehmen, so wie er ist, also mit seinen Talenten. Du kannst bestimmte Dinge fördern. Und du kannst da dran arbeiten, das ist dann das klassische Feld der Personalentwicklung. Deswegen gehört eigentlich für mich persönlich Personalentwicklung zu einem guten Wissensmanagement auf jeden Fall dazu. Ja, Ja, aber wie gesagt, mach vielleicht bitte erstmal das mit den.
Genau, also das kannte ich so noch gar nicht. Sie haben unterschieden in die rote und die blaue Schule des Wissensmanagements. Das habe ich tatsächlich da das erste Mal gehört. Na, und haben quasi gesagt, wenn du der roten Schule angehörst, dann sag mal im Prinzip, Wissen ist immer nur tacites Wissen oder immer nur an den Menschen gebunden. Und sobald du das externalisierst, ist das kein Wissen mehr, sondern ist Information. So, und die rote Schule befasst sich sozusagen nur mit dem Wissen, was an den Menschen gebunden ist, und dann hast du halt Ansätze wie Communities oder sind Riesenfan von Knowledge-Cafés, ne? Das machen sie rauf und runter, also Leute zusammenbringen, über Sachen sprechen und so weiter. Ne? Und wenn du dann eben sagst, okay, jetzt geht's aber auch mal drum, hier Wiki, Sachen aufschreiben, Dokumente sortieren, SharePoint, damit befassen sich dann nur die Wissensmanagement-Menschen in der blauen Schule. Ne, das wäre so ein bisschen wieder Carstens fallweises Balancieren. Ne? Geht es mir eben auch um Dokumentation? Ist das hilfreich oder nicht? Oder auch so Hansen et al. Ne? What's your strategy for managing knowledge? Können wir in die Shownotes packen, den Link. Ne, wo ich jetzt, also die haben gesagt, sie sind da total auf der roten Seite. Ne, wo ich sagen würde, ich würde wahrscheinlich oft in Gesprächen die Position der roten Seite aufnehmen, weil einfach Leute zu einem kommen und sagen, hier, wir haben ein Wiki, wir haben ja Wissensmanagement, ne? Und dann kann man denen mal so ein bisschen die Augen öffnen und sagen, Moment mal, ihr habt halt ein Tool und da kann man halt Informationen reinschreiben oder nicht, aber welche das sind und wer das liest und was man damit anstellen kann und ob das auf dem aktuellen Stand ist und so, das steht halt auf einem ganz anderen Blatt, ne? Also um da so ein bisschen die wach zu rütteln und die Gegenposition einzunehmen.
Richtig.
Genau. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, also ISO 30401 ist zwar immer mal so aufgepoppt an manchen Stellen, aber war jetzt nicht der rote Faden. Also das finde ich halt jetzt, wenn ich über ein eigenes Angebot nachdenke, finde ich halt, wenn es einen Standard gibt, dann muss irgendwie der Standard auch die Basis sein. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn, da irgendwie nebenher sich nochmal andere Sachen zu überlegen und dann mühevoll das aufeinander zu mappen. Und man hat so ein bisschen gemerkt, dass sie nicht so aus der Management-System, Prozessmanagement-Ecke, wie verankert man eigentlich Sachen in Organisationen kommen. Ne? Also es war viel Storytelling und Geschichten und warum die das ganz toll fanden und so. Deswegen wäre ich jetzt wahrscheinlich als nächsten CKM mal den von der APQC machen, also von dem American Productivity and Quality Center, ne, weil die eben aus diesem ganzen Eck sozusagen, wie hat sich Management in den letzten 100 Jahren entwickelt, warum ist sowas wie Prozessmanagement wichtig in all seinen Facetten und wie dockt sich da eben Wissensmanagement dran an, glaube ich, dass das etwas stringenter durchgezogen ist dann. Aber da kann ich dann mal bei einer anderen Episode drüber berichten. Ja, ich weiß nicht, jetzt sind wir eine gute Stunde unterwegs.
Genau.
Könnt mir fast vorstellen, wir machen den Deckel zu für heute, oder? Fordern alle auf oder motivieren alle, die die Episode anhören. Natürlich, jeder hat eine eigene Sicht, was aus der persönlichen Perspektive gutes Wissensmanagement ist. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren ergänzen, vervollständigen.
Ich glaube auch, dass es jetzt, man sollte die Aufmerksamkeitsspanne nicht überreizen. Wir sind sowieso, glaube ich, mit unseren Längen immer tendenziell über dem, was heutzutage für Podcasts und so empfohlen wird. Weil, gut, das hängt von der Zielgruppe ab, aber länger sollte man es jetzt heute nicht machen. Ich kann nur so viel sagen, wir hatten da ja auch schon mal bei einem unserer letzten Telefonate drüber gesprochen. Ich habe wieder mal, jetzt weil ich leider, in Anführungsstrichen leider, ja doch leider, weil es ist halt leider mit einer gesundheitlichen Herausforderung verbunden gewesen und wird auch jetzt nochmal so passieren jetzt bald, hatte ich aber Zeit, mal wieder das, was wir ja früher immer so gemacht haben, so bestimmte Publikationen zu lesen und da zu gucken, wo sind hier so die wissensrelevanten, wissensmanagementrelevanten Aspekte. Und ich bin auf eine Sache gestoßen, das ist dann vielleicht so ein bisschen der Cliffhanger, der mich, beziehungsweise das stimmt gar nicht, das habe ich nicht mal gelesen, das ist ein YouTube-Video, wo ich dir den Link geschickt habe, aber da sagen wir jetzt nicht mehr dazu. Aber das, was da gesagt wurde, und das ist auch nochmal in einer dieser Interviews, die ich da im Manager-Magazin gelesen habe, auch nochmal eigentlich das bläst ins gleiche Horn. Eine Sache, die mich im Hinblick auf China und deren Verständnis, wie man Wissen managt, wirklich beeindruckt hat, und bei mir irgendwo so diesen Impuls ausgelöst hat, okay, jetzt ist wirklich Alarmstufe Rot für uns hier in Deutschland. Es geht nicht darum, dass die noch mehr arbeiten und keine Ahnung, billiger sind oder so. Das ändert sich auch immer mehr nebenbei gesagt. Aber es geht um das Selbstverständnis, wie da gemanagt wird. Das hat zum Teil vielleicht sogar Züge von Toyota. Ja, aber das nochmal zu vertiefen, das fände ich sehr, sehr spannend. Und ich werde jetzt nochmal so eine Phase haben, wo ich nochmal Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und wo wir dann auch hoffentlich es schaffen, nochmal die eine oder andere Episode noch aufzuzeichnen. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das als nächstes Thema, wenn es für dich in Ordnung ist, ich überrumpel dich da jetzt gerade so ein bisschen, dass wir das Thema als Topic für die nächste Episode ansetzen, weil es aus meiner Sicht halt wirklich ein sehr wichtig ist, schon fast dramatisch wichtiges, aus meiner Sicht, Topic ist. Und wie gesagt, damit auch so ein bisschen die Motivation schaffen, unsere Zuhörerinnen und Hörer dazu motivieren, am Ball zu bleiben und sich auf die nächste Episode zu freuen.
Genau, am Ball zu bleiben. Und ich finde auch, was du jetzt sagst, so diese internationale Perspektive. Ne? Wir haben ja, ich sag mal, der deutsche Sprachraum an sich ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Segen ist irgendwie, du kannst natürlich Vorträge, Sessions, Barcamps, Konferenzen und so weiter dir immer auf Deutsch anhören. Gleichzeitig führt es aber halt dazu, dass es so ein bisschen so ein Silo ist und du international selten Leute triffst, die da unterwegs sind. Ne? Das war jetzt mit der KM Europe, wo es jetzt ja so eine, von der KM World, eine Europa-Edition gibt in London, so ein bisschen anders. Alle, die dort waren, haben das auch hervorgehoben, ne, dass du da einfach Perspektive aus anderen Ländern hast. Auch jetzt in dem CKM-Kurs waren Leute von Petronas in Malaysia und von irgendwie UN in Südafrika, ne, wo du sofort irgendwie siehst, ne, da gibt es ganz andere Blickwinkel auf das Thema. Mhm. Ich glaube, das gehört auch zu gutem Wissensmanagement, nicht nur zu gucken, was ist denn hier für uns gut, sondern was haben vielleicht andere als gut rausgefunden und vielleicht auch Inhalte von uns woanders hin zu transportieren. Ne? Also von Probst et al. Oder Wissenstreppe oder so hat natürlich da international noch niemand was gehört. Und das finde ich spannend und China ist wahrscheinlich schon das interessanteste Land oder Region, um da mal einen Blick drauf zu werfen. Aber wie gesagt, dann beim nächsten Mal, falls du nicht noch was Wichtiges hast, würde ich Ade sagen.
Für heute war's das.
Für heute war's das. Alles klar, Ade, ciao.